Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille darum bitten, dass Gottes Wort uns heute erreicht. Herr, wir bitten dich, öffne uns du dein Wort, mach uns bereit zu verstehen und segne an uns dein Wort. Der vorgeschlagene Predigttext des heutigen Sonntags steht im Johannesevangelium im 16. Kapitel. Ich versichere euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr in meinem Namen nichts von Gott erbeten. Bittet ihn und er wird es euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Was ich euch sagen wollte, habe ich euch bis jetzt an Beispielen erklärt. Aber die Zeit kommt bald, in der das nicht mehr nötig sein wird, dann werde ich euch ohne Bilder und Umschreibungen zeigen, wer der Vater ist. Von diesem Tage an werdet ihr in meinen Namen zu ihm beten. Und dann muss ich den Vater nicht mehr bitten, euer Gebet zu erhören. Denn der Vater liebt euch, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Ja, ich kam vom Vater in die Welt und jetzt verlasse ich sie wieder, um zum Vater zurückzukehren. Endlich redest du klar und deutlich zu uns, ohne diese schwer verständlichen Bilder, sagten seine Jünger. Jetzt haben wir erkannt, dass du um alles weißt, noch ehe wir dich fragen. Darum glauben wir dir, dass du von Gott gekommen bist. Glaubt ihr wirklich? Fragt Jesus. Ihr sollt nämlich wissen, die Zeit wird kommen und eigentlich ist sie schon da, in der man euch auseinandertreibt. Ihr werdet euch in Sicherheit bringen und mich alleine lassen. Aber auch dann werde ich nicht allein sein, denn der Vater ist bei mir. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr von allen Seiten bedrängt. Aber vertraut darauf, ich habe die Welt besiegt. Der gehörte Predigttext ist nicht gleich beim ersten Mal wirklich zu verstehen. So ging es mir zumindest. Aber umso mehr man sich mit ihm beschäftigt, umso spannender wird er. Es ist wie, wenn man einen gordischen Knoten auseinanderfischen will. Man möchte ihn lösen, er lässt sich aber nicht mit einem einzigen Schwertschlag durchtrennen. Man muss ihn ganz langsam wie ein Wollknäuel aufwickeln. Ich will Sie mitnehmen in 6 spannende Gedanken zu diesem Text. Der erste, eine Überlebensstrategie. Überlebensstrategien kennen wir alle. Wir brauchen sie nicht erst, wenn wir irgendwo in der Wildnis ausgesetzt sind. Überlebensstrategien sind Methoden oder Pläne oder auch Fähigkeiten, in bestimmten Situationen klug und überlegt, sich selbst helfen zu können. Das fängt bei dem einen oder anderen mit der Tasse Kaffee am Morgen an, wenn er sehr müde ist. Wenn wir bestimmte Schmerzen bekommen, wissen wir aus Erfahrung, welches Medikament wir einnehmen müssen. Und wenn es ganz schlimm wird, kennen wir unsere Notfallnummern, zum Beispiel die 112. Das sind Überlebensstrategien oder auch der ein oder andere hat sich für sich selbst noch was anderes einfallen lassen. Der Evangelist Johannes bietet in diesem Bibelabschnitt eine Überlebensstrategie an. Johannes schreibt eigentlich eine Abschiedsrede Jesu zwischen seinen Jüngern. Aber er schreibt philosophisch, ja theologisch, immer wieder kommen neue Geistesblitze. Gedankensplitter werden aufgezeichnet, zusammengefügt, aneinandergereiht und wieder überwältigt von einem neuen Gedanken. Ja, so schreibt Johannes. Man darf schon sagen, er schreibt verwirrend. Beim Schreiben hat er nämlich vor seinen geistigen Augen nicht nur Jesus im Gespräch mit seinen Jüngern. Er denkt auch an seine christliche Gemeinde im Jahr rund um 90 nach Christus, die das lesen sollen. Ja, und dann schreibt Johannes bewusst auch für künftige, künftige christliche Gemeinden. Er will ihnen eigentlich eine Methode mitgeben, wie sie, bis Jesus wiederkommt, überleben können. Diese Wiederkunft damals wurde schon bald erwartet, doch vergebens. Indem man das Johannesevangelium in den Gemeinden aber weiterlas und bis heute in den biblischen Kanon mit aufnahm, indem wir bis heute auch lesen und über ihn nachdenken, wird aus einer Überlebensstrategie eine Lebensstrategie für alle Christen. Ihr seid verbunden mit einer nie versiegenden Energiequelle. Das sagt uns der Text. Der zweite Gedanke, Abschiedsworte. Entwirren wir diesen kurdischen Knoten also vorsichtig. Der Evangelist erzählt von einem Gespräch beim letzten Mal. Jesus erklärt nur schwer verständlich für seine Jünger, dass er sterben und wieder aufstehen wird, um dann endgültig zu Gott, seinem Vater, zurückzukehren. Er erzählt von keiner legendenhaften Geburt. Jesus sagt einfach, mein Vater hat mich zu euch geschickt. Jetzt muss ich zurück zu unserem Vater. Und erst wenn er wegginge, könne Gott als guter Geist unter uns wirken. In dem Heiligen Geist könne er und Gott die Menschen immer erreichen, zeitlich und örtlich uneingeschränkt. Das versucht Jesus immer wieder in verhüllter Sprache zu sagen. Wenn Ihnen jetzt etwas der Kopf raucht, wenn Sie eventuell aufstehen und finden, das ist jetzt ganz schön viel, kann ich Sie beruhigen, es ging den Lesern damals wie heute so, wenn Sie im Johannesevangelium lasen. Jesus erzählt seinen Jüngern, er hätte von seinem Vater einen Auftrag bekommen. Er sollte die Wahrheit über Gott den Menschen bringen. Er wollte ihnen zeigen, wie Gott wirklich ist. Und wenn die Menschen an ihn, also an Jesus, glauben, wenn sie ihn verstehen, dass Jesus im Auftrag von Gott handelt, eins zu eins, wenn sie also Jesus vertrauen, dann nennt man das Glauben. Denn der Vater liebt euch, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Und wie Gott Jesus liebt, so liebt Gott auch alle, die durch Jesus erahnen, wie und wer Gott überhaupt ist. Gott ist ein guter Vater und eben ein gutes und Geborgenheit, Liebe, Trost und Lebensmut schenkendes, unabhängiges Gegenüber. Aber wie erfahren wir, wenn du, Jesus, so fragen die Jünger, nicht mehr da bist, dieses Gegenüber? Wie treten wir mit ihm und er mit uns in Kontakt? Das fragen die Jünger Jesus. Und Jesus antwortet, ganz einfach, macht das, was ich euch gelehrt habe. Betet. Betet in meinem Namen oder bittet direkt zu Gott, wie ihr wollt. So seid ihr mit Gott und mir zusammengeschlossen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen seid. Der dritte Gedanke, Lebensstrategie beten, Fragezeichen. Das sei die Methode zum Leben. Das ist die christliche Lebensstrategie. Johannes bzw. Jesus gibt uns den wichtigsten Hinweis, wie wir gut mitten in dieser Welt stehend Christen sein können. Beten ist eine Quelle, die dir und mir Energie, Freude, Zuversicht schenkt und die uns das auch ausstrahlen lässt. Da ist kein Aufruf, Gutes zu tun oder uns Menschen in Not anzunehmen. Jesus ruft nicht einmal auf, aktiv den Glauben weiterzugeben. Er meint nur, betet. Betet so, wie ich, Jesus, es euch erklärt habe und wie ich es selbst gemacht habe. Alles andere ergibt sich daraus. Und Jesus fügt hinzu, es lohnt sich zu beten, macht es, wagt es. Wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Ein Beispiel von diesem unnachdenklichen Beten habe ich euch mitgebracht. Im Buch von Jörg Bollmann, er ist ein evangelischer Publizist, Moderator, Redakteur und Sportreporter, Das Buch heißt 20 Meter in die Ewigkeit. Es beginnt so. Welch ein göttlicher Moment. Es ist Freitag, der 9. August 2024. In mit rund 70.000 Zuschauern mal wieder voll besetzten Stade de France läuft die Abendsession der Leichtathletik dieser Olympischen Spiele in Paris. Entscheidungen über Gold, Silber und Bronze stehen auf dem Programm, unter anderem im Kugelstoßen der Frauen. Der spannende Wettbewerb neigt sich dem Ende zu. Fast alle Sportlerinnen haben ihren letzten, den sechsten Versuch absolviert. Knisternde Spannung, denn jetzt ist Ognulé an der Reihe, ihr letzter Versuch. Wenn sie an die 20 Meter schaffen würde, wird es vielleicht Gold. Nun steht die junge deutsche Athletin am Rande des Kugelstoßrings. Kann sie dieser Anspannung in einem vollbesetzten Stadion im olympischen Finale aushalten? Unglaublich. Sie sieht gar nicht angespannt aus. Im Gegenteil, ihr Gesicht macht einen völlig entspannten Eindruck. Sie scheint in diesem Augenblick sogar zu genießen. Ihre Augen richten sich für einen kurzen Augenblick nach oben. Ein Zwiegespräch mit Gott. Ein Lächeln spielt um ihre geschlossenen Lippen. Ein Lächeln. In diesem Augenblick. Dann bewegt sie sich nach vorne mit weit ausgebreiteten Armen, wippende Beinbewegungen, wie ein tausendfach eingeübter Rhythmus, schnellt ihr Körper in diesen kleinen Kreis in eine dynamische Drehbewegung. Anderthalb Mal um die eigene Achse, der Stoß kommt, die 4 Kilogramm schwere Kugel fliegt weit durch die Luft und schlägt nach gut anderthalb Sekunden auf den Boden ein. Ja, gibt's denn das? 20 Meter Marke. Gold für Ognulé, welch ein Moment in Paris. Nach dem Wettbewerb beginnt für Yemisi Ognulé der Interviewmarathon. Für die junge Frau, die im Oktober 1998 als eine Tochter aus Nigeria stammenden Vaters und einer Deutschen geboren wurde, kein Problem. Sie gibt strahlend und bereitwillig Auskunft, überglücklich, noch etwas atemlos sprudelt es vor der ARD-Mikrofon aus ihr raus. Ich war so in diesem Moment, hab gesagt, jetzt ist dein Moment, hab einfach Glaube, na, stoß so weit du kannst. Und dann singt sie laut vor Kamera, schön und melodisch, Let it shine. In der Pressekonferenz sagt sie dann, in dem Moment habe ich einfach gesagt, danke, Jesus. Hört sich vielleicht verrückt an für Menschen da draußen, eine junge Frau, die an Jesus glaubt. Ich glaube an Jesus und dieser Moment hat gezeigt, dass Glaube wirklich Berge versetzen kann. Soweit aus dem Buch von Herrn Bollmann. Liebe Gemeinde, was Jesus uns sagt in diesem Bibeltext nach Johannes, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Diese junge Frau hat genau das gewagt, vor einem weltweit Millionenpublikum an den Fernsehapparaten. Fast 2000 Jahre nach Johannes und Jesus. Und sie erlebt vollkommene Freude. Sie gibt es öffentlich zu und lebt es, was Jesus uns empfiehlt. Betet. Betet echt. Fragt nicht, tut es einfach. Handelt, indem ihr betet. Yemisi Ognulé erzählt im Interview am nächsten Tag, dass sie vorher einfach kurz gebetet habe und gesagt, danke Gott. Sie wusste, dass ihr Gospelchor in der Heimatgemeinde zuschaut und für sie beten würde und meinte dann, vor dem letzten Stoß bin ich zu Iris, das ist ihre Trainerin, gegangen sei und gesagt hat, kannst du bitte für mich beten? Beten heißt also nicht nur beten für mich, sondern auch für andere. Gemeinsam für jemanden bitten, Fürbitte halten, auch wenn wir nicht wissen, ob etwas gelingt oder nicht. Der vierte Gedanke. Beten, nützt das was? Und jetzt, spätestens jetzt, liebe Gemeinde, kommt uns unser Verstand in die Quere. In dem Beispiel von dieser Olympiateilnehmerin Ja, hier hat es einmal geklappt. Vielleicht Zufall aber, und dann erzählen wir oft und wir rücken in den Vordergrund, wo Gott nicht eingegriffen hat. Ja, Gebete zu Gott, sie werden nicht immer erfüllt, wie wir es gerne wünschten. Und ja, wir müssen uns darauf einlassen, es zu wagen. Aber es gibt viele Beweise, dass Menschen zum Beispiel in Konzentrationslagern, in Gefängnissen, im Krieg, im Sterben, gerade durch das Beten Kraft und Zuversicht bekommen. Sie erfahren so einen Frieden in mir, wie Jesus sagt. Ja, sie stehen geistig, nicht körperlich über dem Leiden, weil sie wissen, Gott ist ja auch um mich. Und die Jünger im Text sagen, jetzt haben wir erkannt, dass du um alles weißt, noch ehe wir dich bitten. Zweifel am Beten ist, aussprechen ist oft einfacher, als es selbst zu wagen und für etwas zu beten. Unsere verfolgten Geschwister bitten oft um nichts mehr als, bitte betet für uns. Und dann lesen wir, danke, dass ihr für uns gebetet habt. Beten heißt sich lösen aus dem Ich und Erwartungen an Gott haben, sich auf Gott einlassen, vertrauen, loslassen, befreit sein und auf Gott, sich auf Jesus zu konzentrieren. Der Reporter meint ungefähr zur Olympiasiegerin, beten allein als Mittel zur Erfüllung eigener Zwecke wird wohl nicht immer funktionieren. Ognolet antwortet darauf, Gott ist nicht einfach so ein Kaugummiautomat, wo ich einen Euro reinwerfe und bekomme, was ich will oder sofort ein Resultat habe. Aber Gott steht immer mit offenen Armen da und er hört mir zu. Die damals 25-Jährige hat genau das gemacht, was uns Jesus im Text als Lebensstrategie empfiehlt. Und sie ist sich bewusst, Gott ist eine Nummer größer als wir. Der fünfte Gedanke, ein kurzer, beten will geübt sein. Eines sagt der Text, wie diese inspirierende Geschichte auch, beten will gelernt sein. Man muss es üben, immer wieder, täglich, egal wie, egal wo, egal was uns auf dem Herzen liegt, es muss geübt werden. Aber es ist wichtig, das zu tun. Und nun die Kehrseite. Lebensstrategie beten. Ausrufezeichen. Jesus empfiehlt die Lebensstrategie beten. Wagt es, lasst euch darauf ein. Gebt nicht auf. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Im Beten verbinden wir uns mit Gott, mit Jesus Christus. Im Gebet geben wir Gottes guten Geist die Chance für uns, mit uns und in uns zu wirken. Im Beten überwinden wir ein Stück unsere eigene Not, weil wir uns mit dem bewusst verbinden, der den Schmerz und den Tod, der wohl das größte menschliche Leiden ist, überwunden hat. Wir stehen im Beten in einer Wechselbeziehung zu Gott, unserem und Jesu Vater. Wir werden mit der Liebe beschenkt, wovon es im Text heißt, denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich lieb gewonnen habt. Diese Erfahrung zu machen, darauf muss man sich einlassen. Man muss beten. Am Abend, am Mittag, am Tisch, in der Natur oder wo auch immer Zeit ist. Ja, Zeit zum Beten, liebe Gemeinde, habe ich gerade im Sommer genug. Viele denken jetzt vielleicht im Sommer Zeit, da ist doch immer so viel los. Ich meine da nicht direkt einen speziellen Ort, zu Hause, am Esstisch oder in der stillen Zeit oder so, die im Sommer leider zu kurz kommt. Nein, ich nutze im Sommer mein Hobby ausführlich zum Gebet. Ich frage, wie viele von Ihnen vielleicht wissen, leidenschaftlich gern Motorrad, auch zur Arbeit und das jeden Tag, bei jedem Wetter. Und dort nutze ich die Zeit, um mit Gott zu reden. Über das, was bevorsteht, was mich bewegt oder anderes Mal auch vielleicht nur banale Sachen werden besprochen. Sie können sich das in der Tat so vorstellen, als säße Gott als Sozius mit mir hinten drauf und ich rede mit ihm wie ein guter Freund. Auch viele thematische Themen werden beleuchtet und so kommen viele Eingebungen, zum Beispiel für JG-Abende, Gedanken für Predigtvorbereitung oder was man anders machen könnte oder was auch immer. Ich habe bei diesem ohne Geräusch ablenkenden Fahren auf dem Motorrad unterm Helm mit Gott reden so viele Eindrücke, das ist sagenhaft. Oder man macht es so, wie es Johann Caspar Lavater macht, er, der wohl bekannteste Züricher Pfarrer, gleich nach Hildrich Zwingli, meint in seinem geheimen Tagebuch: Ich will des Morgens nie ohne Dank und Gebet zu Gott und den Gedanken aufstehen, dass es vielleicht zum letzten Mal geschehe. Selig sind die, die Gottes Wort hören und tun.